Guten Morgen. Ich bin Bernd Lehmann, Pastor dieser Gemeinde. Und es ist schön, so ein volles Haus zu haben. Schön, dass ihr alle da seid. Wir werden dadurch, dass wir hier sind, anfassbar. Wir können uns anfassen, wir können uns in die Augen schauen. Nicht irgendwo im Internet schauen wir irgendwas, sondern wir schauen uns gegenseitig an. Und das ist gut. Ich möchte euch eine kurze Tatortbeschreibung machen und wenn es geht, den Hall noch ein bisschen aus der Stimme nehmen. Tatortbeschreibung Arche Alstertal Grundkurs des Glaubens 2017. Als Mitarbeiter des Grundkurses des Glaubens verkündigen wir einen Gott, der durch und durch gut ist. Amen. Findet ihr das auch? Er ist liebevoll, barmherzig, voller Geduld, annehmend, versöhnend, schuldvergebend und so weiter. Man könnte eine ganze Latte voller Begeisterung über unseren guten Gott sagen. Und die dabei sind, die Teilnehmer sind teilweise fasziniert, bewegt, angesprochen, aber auch irritiert. Warum kann man darüber irritiert sein? Weil das ganz normale Leben, die Lebenswirklichkeit, oft davon so weit entfernt ist. Da gibt es Krankheit und Tod von Kindern, Misshandlung von Kindern. Die Eltern sind da und fragen, Gott, warum lässt du das zu? Und wenn es schon nicht dein Wille ist, aber dann musst du es doch irgendwie zugelassen haben. Wo war da dieser gute Gott, als Menschen das erleben? In der letzten Woche, am Samstag, war in der Ansgar-Gemeinde eine Trauerfeier mit 500 Leuten. Da wurde an die Heike Burdecker gedacht, die im Alter von 62 Jahren nach einer Krebskrankheit gestorben ist. Sie war über 25 Jahre Pastorin in dieser Ansgar-Kirche und eine sehr prägende Persönlichkeit dort. Und sie hat viel über Heilung, muss mal was sortieren, viel über Heilung und über Prophetie gelehrt, praktisch Leute angewiesen, hat für Kranke gebetet. Sie war eine prägende Persönlichkeit neben Wolfram Kopfermann und für viele war sie eine geistliche Mutter und Wegbereiterin. Das war so deutlich in diesen 2 Stunden, die wir da hatten. Das war richtig schön, sich so viel Zeit zu nehmen in einem normalen Gottesdienstraum, der 500 Leute ungefähr fasst und der Sarg stand da vorne, Kerzen und Licht. Und es war gut, an so ein Leben zu denken. Und doch bleibt ja die Frage, warum stirbt so eine Frau mit 62 Jahren? Logisch ist das nicht, oder? Gott heilt doch auch, das hat sie auch gepredigt. Und doch ist sie gestorben und es war auch deutlich in diesem Gottesdienst, wo sie jetzt ist. Sie ist am Ziel ihrer Erwartung in der Gegenwart Gottes. Und wenn du in dein Leben schaust, wenn du nicht gerade erst 20 bist vielleicht und alles bisher rundgelaufen ist, dann wirst du auch wissen von Krisen, die du durchlebt hast. Und von Herausforderungen, die schwer waren. Vielleicht von Krankheiten, vielleicht von Beziehungsproblemen. Vielleicht hast du selber irgendeine Kindheitsgeschichte, die traumatisch war. Wo war Gott da? War Gott da? War er dabei? Der Titel der Predigt ist Krise. Krise, Ausrufungszeichen und wo ist Gott? Am Mittwoch war in den Losungen der Vers aus Psalm 31, Vers 8 nach der Luther-Übersetzung. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Okay? Ja, das ist Luther 84. In den Losungen stand es noch ein bisschen anders. Ich finde, als ich das las, das ist ein irritierender Vers. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Der Psalm 31 ist von König David geschrieben. Und wie kann jemand gleichzeitig sich freuen und fröhlich sein über Gottes Güte, wenn er im Elend ist und wenn er in Not ist? Die Elberfelder Übersetzung übersetzt das etwas anders. Da steht, ich will frohlocken und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast. Das ist etwas einfacher, wenn man zurückschaut. Man geht zurück und auf einmal merkt man, Gott war doch da drin. In all dem Leid, in all dieser Not, in all diesen Bedrängnissen, die gewesen sind. Wir leben ja vorwärts. Ja? Heute ist heute, der 5. Februar 2017, und wir leben heute und jetzt und leben in die Zukunft hinein. Aber verstehen tun wir vieles erst rückwärts. Und oft ist Gott so, dass er dich erinnert, was war da eigentlich? Und dann werden die Augen geöffnet und du merkst, Gott war dabei in diesen Bedrängnissen, in dieser Not. Am Mittwochabend haben wir im Ältestenkreis ein schwieriges, herausforderndes Thema gehabt. Und wir haben diesen Vers gelesen und den ganzen Psalm 31. Und es ist so schön, sich mal anzuschauen, David, wer war David? Wie war seine Biografie? Und wie ging er mit Krisen um? Da möchte ich mit euch einige Verse mal durchgehen, die ihr immer wieder lesen könnt und auch selber darüber nachdenken könnt. Und es lohnt sich, mal so einen Psalm, der hat 25 Verse, durchzulesen und darüber nachzudenken, wie hat David diese Krisen, die er hatte, gemeistert. Krisen werden Teil unserer Biografie, aber oft sind Krisen auch ein Ausfluss unserer Biografie. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich an Heike Bodecker denke, dass diese Krebserkrankung, dass da irgendwas war, was das verursacht hat. Vielleicht war da eine genetische Anlage. Bei David wird es etwas deutlicher. König David war ein Mann mit sehr vielen Facetten. Er war ein Mann Gottes. Wir lernen ihn kennen, als er als ganz junger Mann Goliath besiegt hat. Ein zarter junger Mann mit einer Steinschleuder steht einem großen Riesen, einem wirklich großen Mann gegenüber, mit seiner Rüstung, vor dem das ganze Volk Israel Angst hatte. Und weil David glaubte, hatte er Mut. Er schaute auf Gott und sagte, das ist der Gott Israels und der verspottet den. Und mit Gott werde ich ihn besiegen. Und er hat ihn besiegt. Auf der anderen Seite war David ein Künstler, ein Harfenspieler. Wir wissen, dass er den König Saul mit seiner Musik besänftigt hat. Und wir wissen von der Wirkung von Musik, das war auch David. Er hat Lieder geschrieben. Diese Psalmen sind ja Lieder, die das Volk Israel immer wieder gesungen hat. Dazu gab es Melodien. Und er war ein hervorragender, sehr erfolgreicher Kriegsführer. Und in all dem war er auch nicht immer so ganz gerecht. Aber wenn man seinen Umgang mit dem König Saul, der sein Feind wurde, der ihn vernichten, umbringen wollte, sieht, dann merkt man sein Streben nach Gerechtigkeit Gott gegenüber. Sein Bedürfnis, das zu tun, was auf Gottes Herzen ist. Saul wurde sein Feind und David hätte ihn mehrmals umbringen können, weil Gott ihn in seine Hand gegeben hat, aber er hat es nicht getan. Er überließ diese Entscheidung Gott. Die Bibel sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Willst du ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes sein? Ja? Manche nicken. Entscheide dich, sag ich. Ich will ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes sein. Er suchte immer Gottes Gnade, Gottes Nähe, Gottes Willen. Und er war auch darin ein sehr emotionaler Mann. Wir wissen von diesem Tanz, davon hatte Burkhard kürzlich in seiner Predigt das berichtet, von seinem Tanz vor der Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes. Und er zieht sein Kleid aus, hatte wahrscheinlich nur hier unten rum noch ein bisschen was an oder er tanzt da wie ein Verrückter. Ja, er war voller Emotionen. Und auch mit diesen Emotionen war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er ist ein Vorbild für alle nachfolgenden Könige geworden. Der Thron Davids. Jesus wird darauf sitzen. Und auf der anderen Seite sehen wir in David einen Mann mit großen charakterlichen Schwächen. Wie kann Gott sich so einen Mann aussuchen und sagen, ihm ein Prädikat geben, ich liebe diesen Mann, er ist nah an meinem Herzen. Wir denken an den Ehebruch mit Bathseba, an den Mord an ihrem Mann. Er hatte viele Frauen, viele Kinder. Er ließ sich gegen Gottes Willen zu dieser Volkszählung hinreißen. Und immer musste er auch die Folgen tragen. Immer musste er auch die Folgen tragen für das, was er fehlerhaft gemacht hat. Eine Geschichte möchte ich euch etwas näher bringen in diesem Zusammenhang mit dem Psalm 31, weil sie mir einfiel dabei. Es ist die Geschichte einer Familientragödie. Und es handelt davon, dass er seine Kinder nicht richtig beaufsichtigt hat und sie auch nicht korrigiert hat. Ihr könnt es nachlesen im 2. Samuel in den Kapiteln 13, Vers 19. Sein Sohn Amnon vergewaltigt seine Halbschwester. Die hieß Tamar. Krass, wirklich krass. Er hat sich verliebt in sie, hat eine List angewandt, damit sie in seiner Nähe sein konnten. Da war eigentlich Schranken dazwischen. Aber er überlistet das alles, stellt sich krank und er vergewaltigt seine Halbschwester Tamar. Beides Kinder von König David. David ahndet es nicht. Aber der richtige Bruder von Tamar, Absalom, der rächt diese Tat und bringt Amnon um. Das führte zu einer schweren Beziehungsstörung zwischen dem Vater David und dem Sohn Absalom. Über Jahre ging das. Schließlich zettelt Absalom einen Aufstand an, eine Verschwörung gegen König David. Und er lässt sich selbst zum König aufrufen und das Land war gespalten. Ein Teil der Israelis war auf der Seite von Absalom und ein anderer Teil war auf der Seite von König David. Schließlich muss David sogar fliehen aus Jerusalem. Und er weiß überhaupt gar nicht, was er machen soll. Er ist hin und her gerissen. Er weiß, der hat so viel Heerführer und so viele Soldaten, der Absalom auf seiner Seite. Er muss weg aus Jerusalem. Er nimmt sogar die Bundeslade, das Zeichen für die Gegenwart Gottes mit. Und irgendwann besinnt er sich und sagt zu dem einen Priester, geh zurück nach Jerusalem, bring sie zurück. Und er verlässt weinend die Stadt Jerusalem und sein Königtum scheint verloren zu sein. Und zwischendrin ist immer diese Bindung auch an seine Kinder, an seinen Sohn, diese emotionale Bindung ist ja auch da. Er war König des Volkes, aber er war auch ein Vater. Barfuß weinend und seine Gefolgsleute weinen mit ihm, ist er auf der Flucht und mittendrin macht er eine Pause und bleibt stehen und betet zu Gott und verlässt sich auf Gottes Führung und sagt, wenn du willst, dass ich zurückkehre, dann werde ich zurückkehren. Und wenn nicht, dann ist es auch in deiner Hand. In dieser ganzen Auseinandersetzung fielen 20.000 Israeliten, Vater gegen Sohn, ein Bürgerkrieg. Dramatisch. Dieser Mann ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja. Letztlich wird doch Absalom getötet. Das ist ja der Mann mit den ganz langen Haaren auf der Flucht, auf seinem Esel, verfängt er sich in einem Baum, wo ein Ast ganz niedrig war, bleibt hängen und einer der Heerführer Davids tötet ihn. Und das konnte David auch nicht ertragen. Sein Sohn wurde ermordet, umgebracht in dieser Auseinandersetzung. Es war doch sein Sohn, obwohl er ihn verfolgt hat. Merkt ihr diese Spannung, die war in diesem Mann? Wie konnte er das verkraften? Wie konnte er das alles verstehen? Kann Gott auch da dabei sein? Ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo wir denken, das passt überhaupt gar nicht zusammen. So, was wir jetzt erleben, was wir sehen in unserem eigenen Leben, im Leben von anderen, im Leben von Christen, das passt doch nicht zusammen. Ich möchte drei Aspekte über David und seine Krise aus dem Psalm 23 mit euch einmal durchschauen. Davids Vertrauen zu Gott in der Krise, die Verse 2 bis 5. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige zu mir dein Ohr. Eilends, rette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Um deines Namens willen führe mich und leite mich. Ziehe mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist mein Schutz. Was sehen wir da? David bekennt seinen Glauben in dieser Notsituation. Und er bleibt an Gott. Gottlosigkeit ist für ihn keine Alternative. Er weiß, er hat sich zu Gott gestellt und er weiß auch, dass Gott zu ihm steht. Und er bleibt daran. Was macht er noch? Er bittet Gott um Schutz und Hilfe und erwartet auch Hilfe und Trost nur von Gott. Warum? Weil David ein Mann war, der sich erinnern konnte. Ein Mann, der Gott kennengelernt hat. Er wusste, der Gott Israels ist ein starker Gott. Der Gott Israels hatte ihn berufen und er steht zu ihm. Und er hatte erfahren, wie sein Gehorsam in der Vergangenheit immer wieder belohnt wurde. Gott hat ihn nie verlassen. Und trotzdem fleht er Gott an mit seinen ganzen Emotionen, die er hat, um Hilfe. Wisst ihr, ich erlebe auch oft diese Aussage, Gott müsste doch, Gott sollte. Wie könnte Gott das machen? Ihr müsstet doch als Leiter. Wisst ihr, was wir da merken, was macht Gott? Er geht hin zu Gott. Ja, wir sprechen von einer Hohl- und einer Bringeschuld. Gott sagt zu dir, suche mich, suchet mein Angesicht. Das macht David. Er geht hin zu Gott mit der Not, die er hat und bringt sie Gott. Und dann begegnet ihm Gott. Darin begegnet ihm Gott. Jesus sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Und das ist ein durchgängiges Motiv, auch im Alten Testament. Wer Gott sucht, der wird ihn finden. Und David geht zu dem Gott. Er bekennt seinen Glauben, lässt Gott nicht los. Macht Gott, man kann auch Gott manchmal Vorwürfe machen, hat er auch manchmal gemacht. Aber er geht damit direkt zu diesem Herrn und Vater, den wir Vater nennen, und fleht ihn um Hilfe an, schüttet sein Herz vor ihm aus. Das ist das, der nächste Aspekt in den Versen 10 bis 14. Er schüttet Gott sein Herz aus. Verse 10 bis 14 bitte. Da steht, sei mir gnädig, Herr, denn ich bin in Bedrängnis. Vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Leib. Denn in Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft wankt durch meine Schuld und es verfallen meine Gebeine. Vor allen meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden und meine Nachbarn gar sehr und zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. In Vergessenheit bin ich geraten, aus dem Herzen fort wie ein Toter, bin wie ein verloren gegangenes Gefäß. Denn ich höre das Tuscheln vieler, Schrecken ringsum, indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun. Sie sinnen darauf, mir das Leben zu nehmen. Was ist da passiert? Ich glaube, David war ganzheitlich krank. Geist, Seele und Leib, alles war krank. Er war fertig. Er war am Ende dessen, was er machen konnte. Und das ging über lange Zeit. Es war nicht einfach mal eine kurze Phase. Und in dieser Phase bekennt er seine Schuld. Er prüft sich selber. Das war ein Zeichen von David. Er prüft sich selber und sagt, Herr, zeig mir, ob ich auf einem falschen Wege bin. Schuld zu bekennen ist etwas Feines. Wir hatten eine kurze Reflexion unserer Allianz-Gebetswoche mit den Pastoren hier von TCC und der FEG. Und da war das auch nochmal Thema, wenn wir da um Buße bitten, das ist immer so ein Teil, fällt das immer wie eine Glocke manchmal auf uns. Wo ich dann denke, haben wir gar keinen Glauben? Gott freut sich, wenn wir ihm Schuld bekennen. Das Opfer Jesu ist doch da. Wir haben in dem Abendmahl die Erlösung, das völlige Schuldbekenntnis gefeiert. Und es ist gut, wenn wir Schuld haben und wir rennen zum Kreuz oder wir gehen zu jemandem und sagen, ich habe Mist gemacht, ich habe gelogen, gestohlen, was auch immer, ich habe Mist gemacht, ich möchte es bekennen. Gott freut sich, wenn der Sünder zu ihm kommt. Und wir denken oft, ja, wenn ich schon Buße tun muss, ja, versteht ihr das? Kennt ihr solche Situationen? Buße ist etwas Schönes, ein Gnadengeschenk. Und David kennt das. Er prüft sich und bringt Gott seine Schuld. Aber was ist da? Ist noch etwas anderes drin. Da ist Verleumdung drin. Da ist hinter dem Rückenreden drin. Er hat es erlebt, wie er die Hälfte seines Volkes sich zu seinem Sohn stand und schlecht über ihn redete. Es war Absalom gelungen, das Herz der Leute zu gewinnen und vom König abzuziehen. Manchmal geht auch uns das so, dass wir Freunde haben und auf einmal sind sie kritisch, gehen auf Distanz und du merkst, wenn du sie ansprichst, dann ist es jetzt manchmal gelöst. Okay, da sind auf einmal ganz andere Gedanken im Miteinander und es ist wichtig, das aufzuklären. gehe da nochmal drauf ein später, wie wir miteinander reden. Wovon soll das geprägt sein, wie wir miteinander reden? David fühlte sich gemobbt. Kann man das so sagen? Üble Nachrede, ausgeschlossen von der Gemeinschaft. Und als drittes, nachdem er sein Herz ausgegossen hat, die Verse 20 bis 23, Erkennen von der Hilfe und des Trostes Gottes. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen vor den Menschen. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen in der Zeit der Bedrängnis. Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. David ist bei Gott angekommen. Er ist bei Gott zu Hause. Er weiß, dass Gott seine Güte denen zeigt, die sich bei ihm bergen. Und du bist gefordert, wenn du in Not bist, zu Gott zu gehen. Menschen, die am Anfang des Glaubens stehen, die müssen das üben. Wir müssen das alle üben, wenn wir Not haben, damit zu Gott zu gehen. So, Herr, ich weiß nicht weiter. Ich habe Not. Und wenn Menschen in Trauer sind, dann brauchen sie auch jemanden, dem sie ihr Herz ausschütten können. Wenn jemand seine Fehlgeburt hatte, ein Kind verloren hat, das ist dramatisch. Das verändert das ganze Leben. Von der Freude, von der Erwartung ist auf einmal da Trauer und Abschied, die keiner einschätzen kann. Mitten in dem Kampf kriegt David diese Gewissheit, Gott ist da. Gott ist da. Und er weiß das, weil er seine Nähe sucht. Du hast die Möglichkeit, immer die Nähe Gottes zu suchen. Keinem von uns ist Gott fern. Und die Nähe Gottes suchen aktiviert deinen Glauben. Meckern und Zweifeln mindert den Glauben. Kritik zu üben, mindert den Glauben. Jesus, wenn wir zu Jesus gehen, er ist der Anfänger unseres Glaubens, er ist der Vollender unseres Glaubens. Und er weiß rückblickend, klärt sich das oft, dann kann er sagen, ja, das und das war. Er kann sagen, da und da habe ich meinen eigenen Anteil an dieser Kiste, wenn er schaut, wie das mit Absalom war, mit diesem Familienkrieg. Und doch war er in dieser Trauer um seinen Sohn. Aber in erster Linie merkte er, Gott ist immer noch da, ist immer noch sein Gott, ist immer noch sein Herr, sein Schutz. Es gibt dieses Wort, umarme deine Krise. Kennt ihr das Wort? Umarme deine Krise. Krisen sind Zeiten der Entscheidung. Wo etwas ansteht, dass du dich ausrichten musst, will ich dahin gehen in dieser Situation oder will ich dahin gehen? Ich möchte gerne diesen Vers umwandeln in dieses Wort, umarme Gott in deiner Krise. Umarme Gott in deiner Krise. Jetzt habe ich darüber gesprochen und vielleicht denkst du, wo sind deine persönlichen Krisen? Aber es geht auch darum, wenn du Menschen erlebst, andere, die in einer Krise sind, wie gehen wir damit um als Geschwister, als Brüder und Schwestern? Ich habe das schon angedeutet, manchmal werden Freunde zu Feinden, indem sie anfangen, über dich zu reden, wenn du deine Not hast. Da möchte ich euch ermutigen, hüte deine Zunge. Und wenn du Not hast, schau hin, wohin, zu wem du gehst. Hüte deine Zunge. Ich hatte ein Erlebnis mit einer Frau, ich war flapsig mit ihr. Einfach, aber ich dachte, sie versteht das und es hat sie trotzdem verletzt. Manchmal ist es auch so einfach, wo wir einfach denken, das Leben ist ja irgendwie auch locker und lustig und trotzdem sind wir in unterschiedlichen Seelenzuständen manchmal. Und es war schön, dass diese Frau mir das vergeben hat, als wir darüber gesprochen haben. Und es ist gut, wenn wir aufeinander zugehen und sagen, du hast mich verletzt, das hat mich verletzt. Und dann auch nicht anfangen zu entschuldigen. Ja, aber. Natürlich kann ich sagen, es war so gemeint Und es, aber es ist immer gut zu sagen, es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Dieses Wort von den Ratschlägen kennt ihr alle, ne? Das sind Schläge für viele, die betroffen sind. Und dahinter steckt ja oft den Schlag, den jemand gibt, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie du dich jetzt verhalten solltest, was du jetzt machen solltest. Aber niemand steckt wirklich in der Haut des anderen. Jemand mit einer Depression sagte mir kürzlich, kriegt sie den Satz von einer vertrauten Person gesagt, du weißt doch, dass das vom Teufel kommt. Hallo? Ist das hilfreich? Ha, heftig, oder? Die hat es richtig gut gemeint, das war eine geistliche Frau. Schlimm. Wir müssen mehr und mehr lernen, unsere Zunge zu hüten mit dem, was wir sagen. Und selber, wenn wir in Not sind, auch schauen, wie reden wir darüber? Anklagend? Oder sind wir ehrlich mit uns selbst? Und oft ist es selber gar nicht so einfach, Dinge, die in uns sind, ehrlich weiterzugeben. Und weil wir es manchmal gar nicht zuordnen können, wie es unserer Seele geht. Ich habe in einem Buch eine schöne Geschichte gelesen, die heißt Drei Siebe des Sokrates. Sokrates war ja ein Philosoph der Griechen und ganz aufgeregt kam einer zu dem weisen Sokrates gelaufen. Höre Sokrates, ich muss dir das und das erzählen wie dein Freund. Halt ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du alles, was du mir erzählen willst, durch drei Siebe gesiebt? Drei Siebe, fragte der andere verwundert. Ja, drei Siebe. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich bekam es erzählt. So. Aber sicher hast du es schon mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist die Güte. Ist das, was du mir da erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, so doch wenigstens gut? Nein, das ist es auch nicht, im Gegenteil. Der Weise unterbrach ihn, lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden und fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig ist es gerade nicht. Also lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben und belaste dich und mich nicht damit. Amen. Ein schönes Beispiel, oder? Von Sokrates, der war nun nicht wirklich Christ, aber ja. Wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben und belaste dich und mich nicht damit. Wenn wir das lernen, dann werden wir zunehmen an Respekt und Wertschätzung aneinander. Weil alles, was halb wahr ist, was nicht wirklich notwendig ist, uns auch belastet. Meine Frau bremst mich manchmal und sagt, Bernd, was du mir da erzählen willst, ich muss das gar nicht alles wissen. Und damit hat sie recht. Das ist gut. Ihr lacht, das stimmt. Nicht alles, was wir wissen über andere oder was, das müssen wir gar nicht alles weitergeben. Manchmal haben wir ein starkes Bedürfnis danach. Wir wollen uns ja auch mitteilen. Aber manchmal ist es besser, einfach die Klappe zu halten. Ja, und es ist gut, andererseits mit Leuten, die betroffen sind, die in Not sind, zu reden, ihnen unser Ohr zu leihen. Und dann auch darauf zu achten, was ist wirklich ihre Not. Das habe ich eben schon angedeutet. Kürzlich sagte jemand zu mir, ich möchte so gerne Beziehungen leben, aber ich kann es nicht, weiß nicht, wie es geht. Ich bin so unfähig da drin. Und dann fing die Person an zu weinen, weil sie sich so danach sehnt. Da wird das Herz auf einmal offen. Aber wer hat so ein Ohr? Wer hat ein offenes offene Arme für Menschen, die wirklich drunter leiden, was das Leben aus ihnen gemacht hat? Lydia hat das gesagt in diesem Bild. Willst du Vater und Mutter sein? Die hat sie im Vorgebet gesagt, ein Vater und eine Mutter, wenn das Kind in den Dreck fällt, schimpft nicht. In der Regel nicht, die meisten nicht. Wenn sie ihre Kinder lieben, schimpfen sie nicht, sondern sie wissen, das gehört dazu. Es gehört dazu, in den Dreck zu fallen. Und es gehört auch zu unserem Leben, dass wir, salopp gesagt, immer mal daneben treten und auch sündigen. Ja, das ist so. Lieben wir die Menschen weiter, unsere Geschwister weiter, auch wenn sie gerade darunter leiden? Oder haben wir gute Sprüche, wie das mit dem Teufel? Ich wünsche so sehr, und das war auch das Gebet von Lydia, dass wir Väter und Mütter in Christus werden, die nicht immer diese Sprüche gleich drauf haben und die bereit sind, auch Mist mal auszuhalten. Manche von uns sind so festgelegt, wie was zu sein hat. Das ist nicht Gottes Herz. Gott ist heilig und ein Sünder kommt nicht zu ihm. Sagt ihr dazu Amen? Amen, Gott ist heilig, aber wir sind Kinder Gottes, wir haben Kleider des Heils. Durch das Abendmahl haben wir ein Kleid, was rein ist. Und wenn wir gesündigt haben, können wir hingehen und sagen, Vater, vergib. Und er vergibt so gerne. Seine Arme sind immer offen für uns. Ja, und manchmal sind unsere Charaktere so verbogen, dass wir als Geschwister denken, gerade wenn wir so gut erzogen sind, vielleicht auch noch so richtig christlich sozialisiert sind. Wir wissen genau, was man macht und was man nicht macht. Und dann kommt jemand hierher, der nicht so weichgespült ist wie wir und die ganzen Konventionen drauf hat. Ich weiß, ich habe das schon so oft gepredigt. Wollen wir lernen, das auszuhalten und Liebe zu üben? Jesus hat das. Jesus hat dich schon lange begleitet und kennt deine Macken. Und er hat sie ertragen. Er tut es immer noch. Wie schön. Ich bin dankbar dafür. Dankbar für meine Frau, die das auch immer wieder tut. Wie können wir einander dienen in den Krisen? Noch eine kurze Geschichte. Die Geschichte von Sonne und Sturm. Das waren zwei Geschichten aus einem Buch, die fand ich richtig gut zu diesem Thema. Sonne und Sturm haben miteinander wetteifert und wollten feststellen, wer von beiden wohl der Stärkere sei, um einem Spaziergänger zuerst den Mantel auszuziehen. Der Sturm schickte eine Sturmböe nach der anderen auf den armen Mann. Aber je stärker er blies, umso tiefer hüllte sich der Spaziergänger in seinen Mantel und klammerte sich an ihn. Als der Sturm letztlich entkräftet aufgab, ließ die Sonne ihre warmen Strahlen auf den Mann scheinen. Diesem wurde es bald zu warm und er zog seinen Mantel aus. Das ist doch schön, oder? Der Sturm, der haut drauf, ja. Der hat so viele Sprüche, Bibelworte, oh, die können so treffend sein, wisst ihr. Boah, es können so tolle Ratschläge sein. Und die können so lieblos sein. Aber was ist Liebe? Paulus schreibt an Timotheus, im 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen, und ungeheucheltem Glauben. Boah. Das mal an den Spiegel schreiben, zu Hause und jeden Tag darüber nachdenken. Wächst meine Liebe? Wächst meine Liebe? Ja, habe ich ein gutes Gewissen? Wenn nicht, dann bring es zu Gott, mach es rein. Habe ich ungeheuchelten Glauben? Glaube ich das wirklich, was ich sage, oder ist es nur ein Spruch? Ist es nur eine Fassade? Und es ist so wichtig, dass wir lernen, in dieser Welt Liebe und Annahme und Trost weiterzugeben. Ein offenes Ohr für die Not des anderen zu haben. Noch ein Satz von Paulus, Römer 12, Vers 15. Und auch da, glaube ich, haben wir richtig Nachholbedarf. Paulus schreibt, freut euch mit den Freunden und weinet mit den Weinenden. Wenn du noch nie mit einem Weinenden geweint hast, dann bitte Gott darum, dass er dich das lehrt. Wenn du noch nie mit einem Weinenden geweint hast, dann bitte Gott darum, dass er dich das lehrt. Willst du dich darauf einlassen? Auf Glück und Unglück? Es geht um Emotionen. Wir sind so verkopft und oft. Und das ist auch oft der Grund, warum wir so gerne Ratschläge geben, weil unser Kopf uns das und das sagt. Auf die Warum-Frage kann man schnell auch irgendwelche Antworten finden, aber das Herz eines Menschen zu berühren, das kann uns nur der Heilige Geist lehren. Dazu kommt noch, dass Menschen in Krisen oft Schuldgefühle haben. Manchmal berechtigt. Aber wir wissen von misshandelten Kindern oder von Scheidungskindern zum Beispiel, dass sie sich selber oft die Schuld an dem Elend ihrer Eltern geben. Das wissen wir. Dann ist es wichtig, das zu lernen, sich darauf einzulassen, zu verstehen, da ist ein Mensch, der hat Schuld, aber bei Gott gibt es keine Verdammnis. Die Schwester, die mir das sagte, mit dem Depression kommt doch vom Teufel, die sagte, hat dann zitiert Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist das nicht ein schönes Wort? Wenn die Person, die ihr das gesagt hat, ihr gesagt hätte, wie schön wäre das gewesen? Ja. Und auch wenn jemand sich prüft und merkt, an der und der Stelle habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, dann gibt es trotzdem keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, wir sind so, man sagt ja, alle Deutschen sind Polizisten. Und da ist was dran. Wir sehen sofort, was andere verkehrt machen. Im Straßenverkehr auch woanders. Und dahinter steckt eigentlich, dass wir auch Richter sind. Und Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, ist das Gericht schon auf mich. Das Urteil ist schon verzogen an mir. Und das gilt auch für Christen, die vielleicht was verkehrt gemacht haben. Sie haben immer noch einen Freispruch. Und auch wenn sie unter ihrer Fehlentscheidung leiden, in welchem Bereich auch immer, ist immer noch die Gotteskindschaft da. Sie ist ja nicht weg. Ich finde das Evangelium so cool. Aber das zu leben, Amen, ne? Halleluja. Es gibt keine bessere Nachricht als die Nachricht von Jesus, der Schuld vergeben hat, der neues Leben gegeben hat, der eine Wiedergeburt gegeben hat, dass Gottes Gene in dir sind. Amen. Ja, gut. Noch, ich bin schon gleich fertig. Guck auf die Uhr. Das ist schön, finde ich gut. Ich höre immer wieder so, das ist so ein Trend in unserer christlichen Welt, dass Leute sagen, ich brauche gar keine Gemeinde mehr. Es gibt Bücher darüber. Es reicht vielleicht, wenn du 2, 3, 4, 5 Leute hast, mit denen du dich gut verstehst. Jetzt habe ich kürzlich mit einer Frau telefoniert in Amerika, die ich früher mal in Deutschland kannte. Und dann fragte ich sie, wo seid ihr denn in einer Gemeinde? Ah, sagt sie, es gibt bei uns gar nicht wirklich was Richtiges. So. Und wir sind jetzt in einer Internetgemeinde. Und vielleicht hört sie das. Grüße dich. Nimm's mir nicht übel, dass ich das erzähle. Aha, sag ich, oh, die Predigten sind so gut, die tun mir so gut. Ja, und meine Schwester ist da jetzt auch. Die eine Frau wohnt im Ausland, sie wohnt hier. Ja, das ist richtig gut. Und dann sage ich, ja, und wo sind denn da die Geschwister? Ja, die fehlen schon, ne? Die fehlen schon. Ich kriege einen Föhn, wenn ich das höre. Meinst du kannst Liebe lernen im Internet, wenn du schöne Predigten anhörst? Nein. Liebe lernen wir im handfesten Kontakt miteinander. Deswegen sitzen wir auch hier zusammen, deswegen arbeiten wir auch zusammen. Deswegen sind wir in Hauskreisen zusammen und wissen um vielleicht auch unsere Abgründe, unsere Stärken und unsere Schwächen. Aber Liebe können wir nicht lernen übers Internet. Da geht bei mir die Hutschnur hoch, krieg ich Aggression. Diese Mistentwicklung. Ja. Wie lernen wir Menschen kennen? Hier, ich denke, sehe gerade Nils hier im Alzertaler Gabentisch. Da sind kaputte Menschen. Wie gut, dass sie herkommen. Die können wir anfassen. Die können wir umarmen. Ja, für die können wir unser Ohr geben. Du brauchst Gemeinde. Und es gibt sie. Es gibt sie, die reale, anfassbare Gemeinde. Menschen wie dich und mich. Und deswegen schließe ich mit dieser Aufforderung von David aus Psalm 31 die letzten beiden Verse, 24 und 25. Liebet den Herrn alle seine Frommen. Die Treuen behütet der Herr. Doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Vielleicht noch eine kurze, da ist eine Warnung drin. Der Herr vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Ich glaube, diese virtuelle Gemeinde, wer das verkündigt, der handelt anmaßend. Gott schaut das nicht einfach so an. Gott will, dass wir Liebe lernen. Und Liebe lernen wir mit Gegenüber aus Fleisch und Blut. Und wenn wir Gott lernen, der Johannes sagt, wenn du sagst, du liebst Gott, aber deinen Bruder nicht, dann lügst du. Krasses Wort. Und deswegen liebe den Herrn und liebe deinen Bruder, liebe deine Schwester. Damit möchte ich dich ermutigen, in diese Woche zu gehen. Sei stark da drin, fasse Mut, durch das Leben zu gehen. Fasse Mut darin, andere zu ermutigen und warte darauf, dass Gott dir hilft. Eine Frage hatte ich eben noch. Wer von euch möchte es lernen, mit den sich Freunden sich zu freuen und mit den Weinenden zu weinen? Wer möchte es? Mach mal richtig deine Hand ganz hoch. Wer es jetzt nicht will, muss es nicht machen. Ich möchte für euch beten. Vater, ich bete, dass du kommst und diese Hände siehst. Ich bete, dass du unsere Herzen veränderst. Bitte, dass du uns reinwäschst von Härte. Dass du uns reinwäschst von diesen Urteilen. Herr, berühre unsere Herzen. Berühre unsere Herzen. Lass sie lernen zu weinen und lernen sich zu freuen. Dank dir, Herr, dass du selber so ein emotional gesunder Gott bist. Wir haben das alles von dir. Schenke Heilung in diese Gemeinde. Richte Väter und Mütter auf, alle, die sich es gemeldet haben. Herr, mache uns zu Vätern und Müttern, die denen dein Herz und deine Umarmung schenken, die es nötig haben. Im Namen Jesus. Amen.